Ja, genau. Auch ein herzliches Willkommen unserer Seite zu unserem Talk über unser Projekt Communication Without Borders, Cross-Plattform Voice-over-IP. Wie eben schon so ein bisschen angekündigt, ist das ein persönliches Projekt, was wir so Anfang des Jahres ungefähr gestartet haben, in dem wir eben versuchen wollen, so ein bisschen die Zäune von Voice-over-IP-Plattformen einzureißen, damit jeder eben frei wählen kann, auf welcher Plattform er ist, das aber dann eben keine Einschränkungen mehr darstellt. Genau, also was ist dabei eigentlich jetzt so wirklich das Problem? Ich denke, viele haben es mitbekommen, irgendwie so Discord Ende letzten Jahres, irgendwie 70.000 Pass. Wie heißt die Dinger jetzt wieder auf Deutsch? Personalausweise geklaut wurden. Dann hat sich halt Discord irgendwie so Anfang dieses Jahres gedacht, oh ja, ist halt passiert, ne? Ist aber jetzt mal auch egal, wir machen es jetzt einfach mal verpflichtend für alle. Der nächste Data Breach wird dann halt teurer. Ist halt so. Auch kein Problem. Als wir das dann mitbekommen haben, haben wir uns ziemlich genau wie auf dem rechten Bild verhalten. Wir haben Discord einfach genommen, ins nächste Feuer geschmissen und gesagt, okay, für uns reicht's jetzt. Das Ganze hat allerdings jetzt nicht nur so wirklich Ende letzten Jahres angefangen, sondern also so Discord zum Beispiel hat eigentlich schon so wirklich so 2014 angefangen, ihre Kommunikationsplattform immer weiter zu etwas umzubauen, was jetzt zumindest aus unserer Sicht nicht so ganz so den Vorstellungen der guten Kommunikation entspricht. Bei dem Release von Discord Nitro im Januar 2017 konnte man irgendwie noch sagen, okay, irgendwie müssen die Leute ja auch irgendwie was verdienen oder so, keine Ahnung. Leute muss man vielleicht bezahlen, aber ist auch optional, je nachdem. Dann ging das aber immer weiter. Dann war halt die Subscription mit blinkenden Bildern nicht mehr genug. Dann wurden Quests eingeführt, letztendlich einfach Werbeanzeigen in dem Discord-Client und das Ganze dann immer weiter ausgebaut, bis wir dann eben im Februar 26 dann bei der Kontroverse um Persona und dem Team bei Default gelandet sind. Und anscheinend ging es nicht nur uns so, dass wir das dann doch dann einen Schritt zu viel fanden. Und wie hier PC Gamer dann auch reported hat, gab es anscheinend eine so große Menge an Leuten, die sich dann doch nach Alternativen umgeschaut haben, dass zwischenzeitlich dann doch anscheinend die Teamspeak-Infrastruktur nicht mehr ganz so mitgemacht hat, wie sich das Teamspeak erhofft hatte. Genau. Aber ja, also. Wo wechselt man denn dann so eigentlich hin, wenn jetzt plötzlich die Kommunikationsplattform, auf der man die ganze Zeit war, wo man mit seinen Freunden irgendwie die ganze Zeit gezockt hat und so weiter, ja, dann irgendwie nicht mehr so das Wahre vom Ei ist. Und ja, also es gibt da so eigentlich so drei bekannte Alternativen. Das sind natürlich nicht alle. Also wenn ihr Alternativen sucht, geht gerne selbst auf diese unglaublich spannende Reise durch die Möglichkeit, über Voice-over-IP zu kommunizieren. Aber ich habe jetzt einfach mal so die drei bekanntesten mitgebracht. Das sind also Teamspeak, Matrix und Stoat. Vor allem Stoat hat in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr viel Publicity bekommen. Aber ja, genau, Teamspeak kennen wir wahrscheinlich alle noch so ein bisschen aus den Tagen von vor Discord. Ist letztendlich einfach alt und bekannt. Man braucht einen eigenen Server. Verschlüsselung ist dabei allerdings auch komplett optional. Das Ding ist auch proprietär, obwohl es in Teilen munkelt man auf Open Source Software basiert. Daneben steht dann Matrix, was eigentlich auch nur so ein Protokoll ist, wo man sich dann seinen Client und Server irgendwie selber mitbringen kann, wenn man möchte. Man kann aber auch auf eine öffentlich gehostete Infrastruktur einfach gehen, um da so ein bisschen die Barriere dann wegzunehmen. Auch hier ist der eigene Server möglich, aber optional. Es ist vollkommen end-to-end verschlüsselbar, aber meines Wissens nach nicht enforced. Es ist vollständig föderiert, das heißt, man hat nicht unbedingt so eine ganz zentrale Komponente wie bei Teamspeak und ist auch Open Source. Und Stoat hieß mal Revolt anscheinend, haben sie gerebrandet. Das ist sehr, sehr ähnlich zu Discord. Auch hier ist der eigene Server optional. Allerdings ist End-to-End-Encryption hier ein kompletter Afterthought bei dem Teil und ist auch Open Source. Aber letztendlich ist es eigentlich egal, wo man hinwechselt, denn wir haben immer ein großes Problem und das ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Und dieser Netzwerkeffekt ist eigentlich das, was Discord und auch andere Messenger zum Beispiel eigentlich so wirklich groß gemacht hat. Also das ist letztendlich einfach der Effekt, der entsteht, wenn sehr viele Leute auf so eine Kommunikationsplattform kommen, dann erhöht sich einfach dieser Nutzen dieser Plattform plötzlich halt eben sehr, sehr drastisch. Und das ist also eigentlich der Grund, warum irgendwie jeder WhatsApp benutzt, aber eigentlich keiner WhatsApp benutzen möchte, weil alle anderen sind halt da und man kommt irgendwie nicht weg, weil spätestens bei der Oma scheitert es dann beim Umzug auf was anderes. Und genauso ist das dann halt auch bei diesen Voice-over-IP-Plattformen. Und wenn dann halt eben so Leute da sind wie wir, die dann sagen, okay, Discord wollen wir jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt halt zum Beispiel auf Matrix, weil wir sagen, okay, wir haben da das Gefühl, dass da irgendwie Privatsphäre und Datenkontrolle noch so ein bisschen am besten umgesetzt ist von den Alternativen, die wir uns angeguckt haben. Dann kommt es halt eben zu dieser Zersplitterung. Dann gibt es natürlich auch noch das klassische Teamspeak-Lager. Die fanden Teamspeak eigentlich eh schon immer besser und wissen eh nicht, warum sie auf Discord gewechselt sind. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die so Standardantworten geben, wie, ja, also zu verbergen habe ich ja eigentlich eh nichts. Also dann kann auch Discord so meine ganzen Daten haben, das ist dann auch egal. Genau, und dann passiert es halt, dass sich so eine Community oder so ein Freundeskreis dann halt eben aufteilt in so drei unterschiedliche Lager und aus den Abenden, wo man dann abends gechillt gesessen hat und sich ausgetauscht hat über verschiedenste Themen, wird dann plötzlich ein sehr, sehr krasses Silo, wo dann halt nur die zwei Leute, die halt mit dir gewechselt sind, da sitzen und alle anderen halt nicht. Und das ist dann halt eben sehr schade. Und genau an dem Punkt wollen wir eigentlich ansetzen. Und da wollen wir eben dagegen wirken mit dem Projekt Cross-Plattform Voice-Over AP. Das heißt, wir hatten eigentlich eine sehr einfache Idee, warum braucht es überhaupt diese Walled Gardens? Es wäre doch schön, wenn es eine möglichst einfache, selbsthostbare Lösung gibt, die es eben ermöglicht, gängige Voice-Over-IP-Plattformen zu verbinden. Das bedeutet, die Personal Preference Choice, die jemand halt gemacht hat, die ist dann einfach nicht mehr bindend und jeder kann mit jedem kommunizieren. Dabei haben wir uns natürlich auch so ein paar Anforderungen letztendlich gestellt. Die größte oder ziemlich direkteste ist, das Ding sollte natürlich irgendwie so Sprachübertragung zwischen überbrückten Plattformen machen, weil ansonsten wäre das Ganze irgendwie ziemlich sinnlos, weil dann kann man ja immer noch nicht kommunizieren. Genau, ansonsten sollte es halt eben erweiterbar sein. Das heißt, es sollte relativ einfach sein für andere Leute, da auch eine weitere Plattform anzuschließen. Nur weil die jetzt nicht auf unserem Radar stand, sollte das hier kein Problem für den anderen darstellen. Das Ganze soll relativ kontrollierbar sein. Das heißt, wir möchten, dass dass jede Plattform ihre Daten selbst verwaltet. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen, dass zum Beispiel Matrix durchaus sagen kann, an welchen Channel auf Discord seine Daten gerade übertragen werden. Das heißt, wir haben so eine Steuerung damit drin und eben das Konzept der Self-Administration, das habe ich eben auch schon ein bisschen mit dieser Kontrollierbarkeit so angeschnitten. Da geht es eben darum, dass jeder Voice-over-IP-Client, also jede Plattform, die unterstützt wird, ihre eigenen Entscheidungen treffen können soll. Ja, das heißt, die Leute, die auf Matrix sitzen, sollen selber entscheiden, ob jetzt das Ganze an Teamspeak, an Discord, an keine Ahnung was übertragen wird oder nicht und wie auch das jeweilige Verhalten auf ihrer eigenen Plattform von dieser Datenweitergabe ist und so weiter. Das heißt, jeder ist wirklich da ein bisschen für sich selbst verantwortlich. Das Ding soll natürlich möglichst viel Privacy behalten. Ja, also wir machen das ja auch irgendwie so im Sinne der Privatsphäre, das von Discord wechseln, dann wäre es natürlich ein bisschen sinnlos, wenn jetzt plötzlich wir sagen, ja okay, also Privatsphäre ist jetzt gar kein Problem mehr, weil dann sind wir irgendwie da auch nicht besser. Und das Ganze sollte halt eben selbst hostbar sein. Auch da die Datenkontrolle wieder sehr wichtig, dass wir das dann auch eben an die Nutzer da zurückgeben können. Und natürlich auch Open Source, damit jeder damit machen kann, was er möchte sozusagen. Genau, ja. Um sowas zu bauen, bei den momentanen Walled Gardens, die wir bei diesen Voice-over-IP-Plattformen generell haben, gibt es eigentlich so zwei wirkliche Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Vor allem im Matrix-Bereich hört man diese Begriffe relativ oft. Das eine ist Puppeting und das andere ist ein Bridgebot. Ich denke, unter einem Bridgebot könnt ihr euch alle ungefähr was vorstellen. Beim Puppeting ist es so, dass man wirklich so seinen Account wie so eine Art Puppe steuert. Das bedeutet aber auch, dass man eben einen Account pro Nutzer pro Plattform braucht. Und die Idee dann eben ist, dass jeder Nutzer seinen eigenen Account kontrolliert. Das hat so ein paar Vorteile, zum Beispiel, dass das Presence Mapping, also wer ist wann online, wer ist wann in welchem Channel, ist für den Nutzer auf einer Plattform sofort ersichtlich. Aber kommt auch mit einigen Nachteilen. Zum Beispiel, es gelten dann eben nur die Privatsphäre-Garantien der schwächsten Plattform. Auch irgendwie logisch, also wenn jeder einen Nutzer auf der Plattform haben muss, mit der er kommunizieren will, dann kann er eigentlich auch gleich auf der Plattform sitzen und kommunizieren, weil also letztendlich nimmst du einfach nur einen Umweg, um durch dasselbe Sprachrohr zu sprechen. Genau, dann kommen da natürlich auch noch so ein paar Hosting-Sachen dazu, wenn man das so machen würde. Das sehen wir ganz oft halt eben auch bei so Messaging-Brücken. Man braucht halt immer für jeden Account seine eigene, also jeder muss dann sich darum selber kümmern. Es ist jetzt nicht so, als könnte irgendwie ein technischer Nutzer jetzt irgendwie für den gesamten Freundeskreis da so eine Lösung aufsetzen. Das wäre halt mit Puppeting einfach nicht gegeben. Und ein weiterer großer Nachteil in unseren Augen ist eben, dass man eine sehr implizite Datenweitergabe durch Einzelentscheidungen hat. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Ich sitze jetzt in so einem Discord-Channel und Jan sitzt jetzt mit seinem anderen Account auch in diesem Discord-Channel, aber ich weiß gegebenenfalls gar nicht, dass Jan gerade eine Puppeting-Bridge benutzt, um das Ganze an Matrix oder so weiterzuleiten. Und dann ist das natürlich auch ziemlich blöd, weil ich dann davon einfach nichts weiß und damit auch keine eigene Entscheidung mehr darüber treffen kann, welche Plattform Zugriff auf meine Daten enthält, weil es halt eben dann implizit weitergegeben wird. Genau, beim Bridgebot ist das Ganze ein bisschen anders. Da hat man letztendlich eine Brücke pro Channel bzw. pro Server. Und das bedeutet auch, dass alle Nutzer eines Channels eben diesen Bot gemeinsam kontrollieren können. Somit haben wir natürlich auch ein ganz anderes Privatsphäre-Spektrum dabei. Ja, also die Privatsphäre-Garantien sind hier mindestens wie bei Puppeting oder besser. Da kommen wir auch später nochmal dann drauf zurück. Da haben wir dann auch nochmal ein ganzes Kapitel dafür dabei. Und hier ist halt auch der Vorteil, dass die implizite Datenweitergabe hier jetzt keine Einzelentscheidung mehr ist. Ja, also dadurch, dass es einen ganz klaren Bot gibt, den man entsprechend ausschreiben kann, ist es auch so, dass sich jeder, der in diesen Channel joint, dann automatisch auch entscheidet, die Daten eben über diesen Bot an eine andere Plattform weiterzugeben. Gibt aber auch noch ein paar andere Nachteile, was diese Datenweitergabe betrifft, wo wir auch später nochmal drauf zurückkommen werden. Genau. Nachteil bei diesen Bridgebots ist halt, sehr viele Dinge, die wir sehr gewohnt sind von dem Ganzen, sind jetzt nicht mehr einfach implizit verfügbar, weil halt nicht mehr jeder Nutzer einen eigenen Account hat. Zum Beispiel das Presence Mapping, was ich eben angesprochen habe, muss man hier jetzt explizit irgendwie technisch lösen, weil es einfach nicht mehr gegeben ist durch den vorherigen Client der Voice-over-IP-Plattform, auf die man gegebenenfalls überbrücken möchte. Und man gibt hier halt sehr, sehr viel Macht einfach den Server-Administratoren beziehungsweise diesem technischen Nutzer, der das Ganze aufsetzt, weil der sich dann auch um so Sachen wie die Konsensfindung kümmern muss und so weiter und so fort. Und man muss sich dann natürlich auch entsprechend die Unterstützung der jeweiligen Serverinhaber auf der jeweils anderen Plattform einholen. Nur die können zum Beispiel einfach rechtemäßig dann teilweise so einen Bot einbinden. Also zumindest ist das zum Beispiel bei Discord so. Genau, deswegen haben wir uns dann letztendlich für so einen Bridge-Bot entschieden. Ja, also da waren vor allem hauptausschlaggebend Privatsphäre und das deutlich simplifizierte Hosting für jetzt unseren Freundeskreis. Wir hatten jetzt keine Lust für jeden, da eine extra Bridge auf unserer sehr limitierten Serverinfrastruktur hochzufahren. Das waren dann so unsere beiden Hauptconsiderations. Genau. Presence Mapping, habe ich eben schon angesprochen. Bei Puppeting sehr, sehr simpel. Hier nochmal zur Verdeutlichung, wie das Ganze bei Discord aussieht. Die Bilder habe ich einfach mal ganz frech aus dem Discord-Blog rausgeklaut, weil ich diesen Client nicht nochmal hochfahren wollte. Nur um da so zwei Screenshots zu machen. Genau, aber ja, also so sieht das Ganze aus. Man sieht schön, wer online, offline ist. Man sieht sehr auf einen Blick, wer jetzt in diesem Channel sitzt. Und das ist jetzt eben bei dem Bridgebot ein bisschen schwierig, weil wir haben auf der Seite, die man dann im UI tatsächlich sieht, einfach nur einen einzigen Nutzer-Account, der halt ein Bot ist. Das bedeutet, wenn wir das jetzt wirklich schön nativ integrieren wollen würden, bräuchten wir jetzt auch für jede Plattform einfach noch einen Custom-Client, der irgendwie eine von uns bereitgestellte API anbindet. Das ist aber natürlich massiv unrealistisch, weil also ich habe wenig Lust und Zeit dafür, jetzt einen eigenen Discord-Client irgendwie nachzuprogrammieren, davon abgesehen, dass das theoretisch gar nicht erlaubt wäre, aber ja, also das ist einfach unrealistisch, vor allem je proprietärer die Voice-over-IP-Plattform, desto schwieriger gestaltet sich eben auch dieser Weg. Dementsprechend haben wir uns da für eine relativ simple Lösung entschieden, die wahrscheinlich jeder kennt, der mal irgendwie einen Bot-Account von irgendwas benutzt hat. Wir benutzen einfach Brücken-Commands dafür, beziehungsweise Bot-Commands. Das ist natürlich relativ einfach umzusetzen. Wir können einfach abfangen auf einem gewissen Channel, was da reingeschrieben wird und können das dann unter der Haube auf entsprechende Aktionen von unserem Brücken-Framework mappen. Und gleichzeitig gibt es Informationen nur nach Request. Also es wird nicht dauerhaft übergeben, auch an eine Plattform, an die man seine Daten vielleicht gar nicht so genau geben möchte. Und es gibt uns auch gleichzeitig sehr, sehr viel Kontrolle darüber, was wir tatsächlich dann übergeben und wie das aussieht und so weiter. Sehr einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel einfach so Ausrufezeichen Channel. Das zeigt dann einfach die aktuell auf jeder Plattform übertragenen Leute an, die eben gerade mit diesem Bot kommunizieren. Dann hat man sowas Ähnliches wie das Bild in der Mitte. Aber man muss jetzt nicht irgendwie viel Custom-Coding kreieren, um das dann auf eine Voice-over-IP-Plattform entsprechend dann einzubinden. Genau. Presence Announcement ist an der Stelle dann ein bisschen einfacher. Also Presence Announcement ist dieses typische Geräusch, was jeder hört, wenn so ein Nutzer in den Channel reinkommt, auf Discord oder auf Teamspeak. Auf Teamspeak schreit dich dann immer erstmal so eine schöne Computerstimme an, dass ein Nutzer deinem Channel gejoint ist. Und danach hat man meistens einen Tinnitus, aber genau. Es ist halt nun mal so, jede Voice-over-IP-Plattform implementiert das eben immer anders und damit man aber diese native Unterstützung möglichst beibehält, die diese Voice-over-IP-Plattform hat, haben wir uns dann dazu entschieden, das Ganze einfach über Message-Passing und Events zu lösen. Das heißt, auf Discord oder irgendwo anders joint ein Nutzer dem entsprechenden Channel, dann kann man eben ein Broadcast-Event machen, das geht durch unsere Brücke durch, wird an alle Clients, die da gerade registriert sind, verteilt und die können dann eben mit Custom-Coding da entsprechend drauf reagieren und eben zum Beispiel so eine Audiodatei über diesen Brückenbot entsprechend abspielen. Dann weiß jeder, wer im Channel ist oder, also nicht wer im Channel ist, aber dass jemand zumindest dem Channel beigetreten ist oder den Channel verlassen hat. Und es ist sehr, sehr ähnlich dann, wie eben, wenn man das Ganze nativ benutzt. Das heißt, da haben wir dann nicht so einen extremen Bruch vom UI. Genau. Ja. Verteilung von Audiodaten. Darfst du weitermachen?
Genau, das ist mein Thema. Jetzt wird es ein klein wenig technischer, aber nur ein bisschen. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie wir denn die Audiodaten, die wir von den einzelnen Plattformen bekommen, an die anderen Plattformen weiterleiten. Und da schauen wir uns am Anfang einfach mal an, wie das so für eine Plattform allgemein funktioniert. Wie funktioniert Voice-over-IP ganz generell? Das ist eigentlich sehr simpel. Das Audio, was von einem Mikrofon, jetzt von meinem hier zum Beispiel, aufgenommen wird, das wird einfach in regelmäßigen Abständen, so 10, 20 Millisekunden ungefähr, in so ein Packet gelegt, wird dann übers Internet geschickt, meistens geht das dann über einen Server, kommt dann beim Empfänger an und der Empfänger kann das dann eben hören, was in diesem Packet war. Das Audio, was aufgenommen wird vom Mikrofon, wird allerdings nicht direkt weitergeschickt, sondern das wird erst noch kodiert von einem Codec. Das wird gemacht aus mehreren Gründen. Zum einen mal ist dadurch die Menge an Daten, die man verschickt, deutlich kleiner. Audio-Rohdaten sind in der Regel immer sehr groß. Zum anderen hast du auch noch so zusätzliche Metadaten, die du gerne benutzen möchtest, zum Beispiel eine Paketnummerierung, damit kannst du dann Packet-Loss ausgleichen und sowas. Gängige Codecs sind zum Beispiel der Opus-Codec, der ist so ziemlich ein General-Purpose-Codec, der kann eigentlich alles gut, wird deswegen auch von vielen Voice-over-IP-Plattformen benutzt. Was er eben auch gut kann, ist Echtzeitübertragung und genau das möchte man ja haben, wenn man übers Internet miteinander spricht. Es gibt natürlich auch noch andere Codecs, zum Beispiel G711, das ist ein Codec, der wird für Festnetztelefonie benutzt. Oder zum Beispiel auch AAC, das ist ein Codec, der findet oft Einsatz bei Musikstreaming oder Videostreaming. Genau. Also am Ende nimmst du dein Audio, kodierst es erst, packst es in ein Packet, schickst es zum Empfänger, da wird es dekodiert und kann abgespielt werden. So, daraus entstehen so ein paar Problemchen für uns. Wir können nämlich nicht einfach so die Pakete weitergeben an den Empfänger. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ganz offensichtlich, wenn zwei Plattformen unterschiedliche Codecs benutzen, dann können die in den allermeisten Fällen nicht miteinander kommunizieren, weil verschiedene Codecs meist nie interoperabel sind. Da würden die Plattformen nicht verstehen, was die andere Plattform ihnen gerade schickt. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Zum Beispiel kann Audio verschiedene Parameter haben. Das sind so Parameter wie zum Beispiel die Anzahl an Audiokanälen, die man hat. Ja, Beispiel Mono-Audio und Stereo-Audio. Beim Mono-Audio hört man nur eine Tonspur und bei Stereo-Audio hört man eben zwei Tonspuren, meistens eine Tonspur links, eine Tonspur rechts auf dem Ohr. Und auch bei demselben Codec können sich diese Parameter eben unterscheiden. Und das muss man berücksichtigen, weil wenn eine Plattform zum Beispiel nur Mono-Audio benutzt und eine andere Plattform Stereo-Audio, dann können die auch beim selben Codec nichts mit den Paketen vom anderen anfangen. Und das dritte, das ist so ziemlich der wichtigste Grund, warum wir das nicht einfach machen können, ist, weil wir einfach mehrere Quellen haben. Ja, zum Beispiel, wenn mehrere Leute in einem Voice-Channel sitzen, dann schickt jeder Client Pakete zu uns, die wir empfangen können und wir erhalten quasi gleichzeitig mehrere Pakete. Die können wir nicht sequenziell weiterschieben, weil sie eben gleichzeitig ankommen. Und eben auch, wenn wir mehr als zwei Clients in unserer Bridge haben, weil wir dann auch einfach wieder mehrere Quellen haben, die wir irgendwie fusionieren müssen. Also wir müssen diese Pakete irgendwie zusammenwursteln, dass wir am Ende einen Audio-Stream haben. Das wird auch Mixing genannt. Genau, das sind die drei Gründe, warum wir die Pakete nicht einfach weitergeben können. Die Lösung, die wir jetzt für uns gefunden haben, ist, dass wir einfach eine Zwischendarstellung von Audio benutzen. Wichtig ist, dass diese aus Paketen mit verschiedenen Codecs erzeugt werden kann, dass sie mit eben diesen verschiedenen Codierungsparametern wie Mono und Stereo klarkommt und ganz wichtig, dass sie auch gemixt werden kann. Und zum Glück gibt es sowas. Da erkläre ich einfach mal kurz, was PCM ist. Das steht für Pulse Code Modulation. Das ist eine Methode, die kann benutzt werden, um kontinuierliche Signale abzutasten und am Ende in diskrete Werte umzuwandeln. Ja, zum Beispiel, wenn wir hier ein kontinuierliches Audiosignal haben, dann kann dieses Signal einfach abgetastet werden und wir haben am Ende irgendwelche Zahlen. Und diese Zahlen stehen quasi genau für unser Audio und wir können aber auch unser Audiosignal aus diesen Zahlen wiederherstellen. Und genau das wollen wir eigentlich haben, nämlich diese Zahlendarstellung, die wir am Ende irgendwo im Speicher stehen haben. Gerade bei PCM-Audio ist das Gute, dass wir sehr einfach mit diesen Zahlen rechnen können. Das heißt, wir können zum Beispiel einfach verschiedene Zahlenstreams, die wir haben, übereinanderlegen, einmal den Average drauf machen und dann haben wir die verschiedenen Audio-Streams schon zusammengelegt. Dann hören wir quasi alles gleichzeitig, was dort gesagt, gesprochen wurde. Genau, deswegen nutzen wir bei uns auch als Zwischenformat innerhalb von unserem Connector heißt das, dieses Zwischending, PCM-Audio. Und PCM ist eben genau auch die Methode, die benutzt wird, damit ein Mikrofon am Ende überhaupt Audio aufnehmen kann. Also die Repräsentation von Zahlen, die da am Ende auch einfach weitergeschickt wird. Deswegen haben wir auch bei diesem Format eine sehr, sehr gute Kompatibilität mit allen möglichen Codecs, weil natürlich alle möglichen Codecs die Rohdaten von Mikrofonen benutzen. Genau, und daraus ergibt sich dann auch schon unser Ansatz, den wir haben. Wir haben das jetzt hier mal am Beispiel von Discord ganz exemplarisch dargestellt. Es ist aber für jede Plattform, die man hat, im Endeffekt genau das Gleiche. Es wird nur ein bisschen anders implementiert. Discord benutzt Opus als Audio-Codec für seine Pakete. Das heißt, wenn wir ein Paket von Discord empfangen, müssen wir es erst dekodieren aus dem Opus-Format in die PCM-Darstellung von dem Audio. Und dann nehmen wir das einfach so, wie es ist und schreiben es bei unserem Connector in einen Buffer rein. Das wird einfach so quasi reingeschoben. Wir berechnen noch nicht irgendwas mit diesen Zahlen rum. Das wird einfach weitergegeben. Wenn Discord dann am Ende empfangen möchte, von den Clients in unserer Bridge, dann geht Discord eben wieder zu diesem Connector, schaut, aus welchen Buffern kann ich gerade etwas lesen und holt sich die Daten. Die Daten sind dann aber natürlich möglicherweise auch anders kodiert, haben andere Parameter, andere Anzahl Kanäle zum Beispiel. Das heißt, wir müssen sie erst konvertieren in das richtige Format, was Discord auch benutzt, weil wir eben PCM-Audio haben und man damit so gut rechnen kann, geht das auch. Da gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel das Resampling, die Channel Conversion und so weiter. Sind alle ein bisschen mathematisch, aber am Ende nicht super schwer umzusetzen. Genau, dann haben wir am Ende diese immer noch verschiedene Streams, aber sie sind alle im Format, was Discord versteht. Das heißt, wir mixen sie dann am Ende einmal. Dann haben wir nur noch einen Stream, wo wir alles hören, was gerade die anderen Channels die anderen Plattformen zur Verfügung stellen für uns. Und dann können wir das Ganze einfach wieder in ein Opus-codiertes Paket packen und Discord zurückschicken und dann hört die Discord-Seite das, was die anderen Plattformen gerade gesagt haben.
Genau. Privatsphäre und Datenschutz hatte ich ja auch eben schon mal angerissen, dass wir uns das noch ein bisschen näher angucken wollen, weil es uns dann doch sehr am Herzen lag, vor allem nach dieser ganzen Discord-Misere. Ja, das Ganze hat erstmal mit sehr, sehr viel Frustration angefangen, weil wenn man sich mal so wirklich damit beschäftigt, was da so alles auf diesen Voice-over-IP-Plattformen so abgezogen wird und was da so alles passiert und vor allem mit wie viel, ich sag mal ganz vorsichtig, Quatsch, Werbung gemacht wird, dann braucht man da doch manchmal ein Glas Whisky mehr als eins, um das überhaupt nur auszuhalten, was man da liest. Genau, ja. Ich nehme hier einfach mal das Beispiel Discord versus Matrix, einfach weil das jetzt unser persönlicher Fall war, den wir uns da genauer angeguckt haben. Bei Discord ist es eben so, sie marketingen irgendwie schon, dass das irgendwie sicher ist und keine Ahnung was. Allerdings deployen sie dann tatsächlich irgendwie seit so anderthalb Jahren oder sowas End-to-End-Encryption, allerdings nur während der Übertragung von Audiopaketen. Danach speichern sie einfach dann wieder alles schön unverschlüsselt auf ihren Servern, die dann auch teilweise auf so Google Cloud-Infrastruktur liegen. Dasselbe gilt vor allem für Textnachrichten und so weiter. Ist natürlich für mehrere Firmen da dann sehr convenient, wenn man da dann so einfach an Daten rankommt, weil man muss dann ja sich nicht mal mit irgendeiner komischen Verschlüsselung rumstreiten. Man kann sie ja dann einfach so schön auslesen. Und genauso vage formuliert ist auch deren Privacy Policy. Also letztendlich steht da einfach drin, ja, vielleicht sammeln wir so alles, was du uns irgendwie schickst, weil das brauchen wir halt, um deine Nachrichten weiterzuleiten. Ja, und wenn nötig, dann geben wir das auch an Dritte weiter. Mehr ist da jetzt aber auch nicht so wirklich ausspezifiziert, also das wenn nötig kann hier anscheinend dann auch mal teilweise sehr groß ausgelegt werden und nötig ist dann halt auch eben so eine Datenauswertung mit Hilfe von KI, vor allem wenn man sich dann da noch ganz groß Altersprüfung und Kinderschutz auf die Fahne schreibt, dann ist das natürlich sehr, sehr convenient, wenn man einfach da so alles Mögliche dann mitmachen kann und einfach so ein Werbebanner hat, was man irgendwo hinklatschen kann und dann denkt sich jeder, ja, wird schon passen irgendwie, ne? Weil wir alle wollen ja Kinder schützen, aber so wirklich dahinter guckt dann da leider doch auch schon keiner mehr. Genau, bei Matrix würde ich sagen, ist vollständige End-to-End-Encryption irgendwie schon eine Art Best Practice, zumindest für das private Umfeld. Wenn man dann natürlich dann in öffentlichere Räume geht, ist es auch sehr convenient, wenn man das nicht hat, einfach damit man dann auch die Historie und so weiter preserven kann für Leute, die neu in den Channel reinkommen. Und man dann natürlich auch nicht alle Messages verliert, wenn man mal seine kryptografische Identität zurücksetzen muss, weil man mal wieder sein Passwort verlegt hat. Kann natürlich auch immer mal passieren. Hier hängt zumindest in meinen Augen immer sehr viel Sicherheit auch vom Hoster und von den Admins des jeweiligen Servers und des Raumes ab, weil halt eben sehr viel frei konfigurierbar ist bei dem Ganzen. Das heißt, man sollte dann schauen, wenn man auf einem Home-Server ist, so ein bisschen sich zumindest damit beschäftigen, wofür der so steht und was der da so macht. Zumindest habe ich einige Artikel online gefunden, die dann doch auch sehr viel über die Metadatenweitergabe auch von End-zu-End verschlüsselten Räumen dabei geschrieben haben. Allerdings fand ich die Datenlage da ein bisschen undurchsichtig, weil manche von diesen Artikeln waren dann doch schon relativ alt und dann gibt es auch wieder Artikel, die meinen, das wäre geändert worden. Aber natürlich müssen irgendwie Metadaten weitergegeben werden. Ich meine, das ganze Ding ist föderiert, also irgendwie muss man das möglich machen. Und es gab dann doch auch schon einige, die da dann durchaus drüber berichtet haben, dass man damit dann durchaus auch sich anschauen könnte, wer mit wem wann wie kommuniziert, irgendwie Fingerprinting zu machen, Verhaltens- und Kommunikationsmuster zu analysieren und so weiter und so fort. Fand ich aber hier ein bisschen undurchsichtig, um das jetzt hier wirklich so meine Hand dafür ins Feuer zu legen. Dass dem allen dann auch wirklich so ist. Aber ich dachte, ich bring's mal mit, weil wenn wir schon über Discord herziehen, dann kann man auch schon mal so ein bisschen über andere Plattformen auch reden, dass es da auch nicht immer so ganz durchsichtig ist. Also das Gelbe vom Ei hat man dann meistens nie so wirklich irgendwo, aber man kann sich dann zumindest dafür entscheiden, was einem die meiste Kontrolle gibt. Genau. Wie ist das dann jetzt aber bei unserer Brücke, wenn wir jetzt so Daten von einer möglichst sicheren Plattform wie in unseren Augen wie Matrix, an sowas wie Discord weitergeben. Weil dann sitzen wir ja da auch noch irgendwie innen drin. Also wie verhält sich das da dann? So grundlegend hängt da die Privatsphäre vor allem von der Anzahl der Nutzer ab. Ja, also wir haben ja sozusagen eine einzige Röhre, einen Channel, über den wir alle Daten zusammengemixt eben übertragen. Das ist dann natürlich auch logisch, dass es dann sich natürlich mit der Anzahl der Nutzer irgendwie ein bisschen verändert. Ja, also wenn wir jetzt uns einfach erstmal das Beispiel n gleich 1, also wir haben einen einzigen Nutzer anschauen, dann ist es halt auch irgendwie klar, dass für die Zielplattform jetzt irgendwie ganz klar ersichtlich ist, wer da gegebenenfalls auf dieser Leitung sitzt, wenn er einfach seinen eigenen Account zum Beispiel weiterverwendet. Gleichzeitig hat die Plattform sehr, sehr wenig zu tun, wenn sie auch einfach diese Daten analysieren möchte, weil es spricht nur eine Person. Das heißt, sie haben keine Daten auseinanderzunehmen. Es ist eigentlich genau dasselbe, wie wenn der Benutzer einfach nativ auf dieser Plattform sitzen würde. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr ähnliches Umfeld zu Puppeting. Dementsprechend gelten auch die Privatsphäre-Garantien eben der schwächsten Plattform. Man hat hier allerdings eine Besonderheit, wenn man eben so einen Bridge-Bot nutzt, dann bekommt der Nutzer, der überbrückt wird, so ein bisschen so Pseudo-Anonymität, Anonymität falsch, ja, Pseudonymität, Genau, weil eben dann Discord zum Beispiel diese Audiodaten unter einfach einem anderen Alias empfängt. Ja, und gegebenenfalls halt eben auch noch von einer anderen Server-IP. Also so gesehen, ja, bisschen Gain, aber ist jetzt wirklich nicht viel, ist sehr negligible. Interessant wird es dann aber, wenn die Anzahl der Nutzer, die auf einer anderen Plattform sitzen, dann entsprechend ansteigt. Weil dann, wenn wir zum Beispiel 3 Nutzer auf Matrix, 3 Nutzer auf Teamspeak haben, die dann alle eben über diese Brücke zusammengemixt werden, dann entsteht sehr, sehr viel Chaos auf dieser Röhre für die Zielplattform. Und diese Zielplattform kann dann eben nicht mehr herausfinden, so einfach, wer was wann wie gesagt hat, weil halt eben sehr, sehr viele Audiodaten zusammen über diese eine Röhre gehen und es dann nicht mehr klar sichtlich ist. Wir haben einfach keine Metadaten, die das repräsentieren. Es sind einfach nur eine Audio Welle, die darüber geht, die das dann entsprechend anzeigt. Genau, somit ist es eigentlich so, dass man schon so ein bisschen sagen kann, dass die, also dass mit der Anzahl der Nutzer eben die Privatsphäre-Eigenschaften auch von unserer Lösung dann tatsächlich auch kontinuierlich ansteigen, was natürlich auch dann irgendwie sehr schön ist, wenn man halt genau wegen so Privatsphäre-Sachen auch von einer anderen Plattform dann eben weggeht. Nachteil ist halt, für dich selber ist das jetzt nicht so ein großer Gain, wenn du keine Freunde mitbringst, die auch noch auf die andere Plattform wechseln oder andere Teile der Community. Aber wie lange dieser Privatsphäre-Gain an der Stelle tatsächlich anhält, bleibt mal abzuwarten. Ich habe dafür dann mal hier an der Stelle ganz vorsichtig das Beispiel von Nvidia von ihrem sogenannten Streaming-Sort-Former mitgebracht. Das ist letztendlich ein AI-Modell, was auch ganz gerne in so Business-Konferenz-Softwares eingesetzt wird, was dann eben dazu da ist, so die Transkription der einzelnen Sprecher zu machen und das zu denoisen und so weiter. Und jeder, der halt mal Teams benutzt hat in dem letzter Zeit in einem großen Softwarekonzern oder sowas, da wird das dann auch sehr, sehr gerne verwendet. Die Auseinanderhaltungen und Zusammenfassungen davon, die sind, wie das bei AI so üblich ist, immer ein sehr großer Würfelwurf. Aber zumindest offiziell gesprochen spricht man da durchaus in der Research-Community davon, dass für Echtzeit-Szenarien für bis zu 4 Sprecher im Moment das Ganze dann doch schon sehr gut funktioniert. Gibt es auch verschiedene Demos, die man sich online mal anschauen kann. Ist ganz interessant, wie die das da machen. Aber das sollte halt an der Stelle mal gesagt sein. Das heißt, auch wenn wir jetzt diesen Privacy-Gain haben, in Zukunft kann es sein, dass dem dann weniger ist. Dem gegenüber steht allerdings dann auch einfach der Aufwand, den dann so eine Voice-over-IP-Plattform hat, um einen einzigen Bot auseinanderzunehmen, um zu gucken, wie viele Nutzer da gerade drauf sprechen. Weiß ich jetzt nicht, wie viel sich das dann tatsächlich für so eine Plattform wie Discord rentieren würde. Ich würde davon jetzt eher absehen, also wenn ich so stark dann doch meine Nutzer verfolgen möchte. Aber möglich ist alles. Genau, das sollte halt nur gesagt sein. Also nochmal zusammengefasst, der Hinblick auf Privatsphäre für N gleich 1. Ein Nutzer haben wir sehr schwache Privatsphäre-Garantien, eigentlich gar keine. Außer die Pseudonymität, je nachdem wie er es aufsetzt. Für Nutzer N größer 1 ist es dann tatsächlich so, dass man vielleicht sogar umgangssprachlich sagen kann, dass die Privatsphäre-Eigenschaften kontinuierlich ansteigen. Da gibt es auch Paper zu, die das irgendwie versuchen, so ein bisschen zu klassifizieren und zu beschreiben. Die sind auch aber alle relativ alt. Zum Beispiel gibt es eins von, ich meine, AT&T aus den USA von, ich glaube, 98. Da wird dann von Crowd-Privacy gesprochen. War ursprünglich mal dazu gedacht, einfach die Kommunikation von Funktowern bisschen Privatsphäre preserving zu machen. Genau, also für die Brücke N größer 1 haben wir eben Crowd Privacy. Das heißt, die Privatsphäre entsteht durch die Aggregation aller Nutzeraktivitäten in einem gemeinsamen Kanal. Dazu kommt, dass wir noch so ein bisschen so den Vorteil haben, dass wir hier so eine Art VPN für Voice-over-IP bauen. Dadurch, dass halt alles durch einen zentralen Server gepiped wird für den gesamten Freundeskreis, gibt es also sozusagen dann einen Freundeskreis-Kommunikationsserver, der man sich dann so ein bisschen wie so ein Outbound-Gate von so einem VPN-Netzwerk eben vorstellen kann. Und das erschwert natürlich dann auch nochmal der Zielplattform eben die Zuordnung der Speaker und so weiter anhand von Metadaten. Ja, genau. Soviel zu der Privatsphäre. Gebe ich wieder an dich.
Genau, wir schauen uns jetzt nämlich noch an, was unsere Brücke für Auswirkungen auf den Datenschutz hat. Gleich mal vorweg, eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Wäre zwar schön, aber es ist leider grundlegend nicht möglich. Der Grund dafür ist einfach, dass die Audiodaten bei uns unverschlüsselt auf dem Bridge-Server drauf liegen. Die müssen ja irgendwie gemixt weitergegeben werden und so weiter. Da ist es auch vor allem für eine Echtzeitanwendung schlecht, wenn man die Daten auch noch verschlüsselt, einfach aus Latenzgründen, obwohl es natürlich schön wäre. Das heißt für uns aber im Endeffekt, wir brauchen einen vertrauenswürdigen Hoster. Einer, der unsere Daten nicht einfach irgendwohin weitergibt. Da haben wir natürlich auch wieder den Vorteil, dass unser Projekt selbst gehostet werden kann. Das heißt, im Endeffekt ist dann jeder selbst dafür verantwortlich, wohin seine Daten fließen. Ein weiterer Grund dafür ist, dass die Plattformen bei uns, also die einzelnen angeschlossenen Plattformen, alle unabhängig voneinander funktionieren. Das heißt, sie können zum Beispiel nicht miteinander kommunizieren und irgendwie Encryption Keys oder sowas austauschen. Weil wir das Ganze so modular wie möglich halten wollen, geht das leider nicht. Das heißt, wenn man Daten verschlüsselt übertragen möchte, dann geht das nur zwischen unserem Bridge-Server und der jeweiligen Plattform, also quasi einmal auf dem Weg übers Internet. Was auch noch wichtig ist in Bezug auf Datenschutz ist, dass durch diese Self-Administration, die wir eben haben, dass der Administrator von einer Plattform sehr, sehr viel Verantwortung hat. Das fängt schon damit an, dass er überhaupt mal sagen muss, dass es überhaupt eine Brücke gibt. Es gibt ja Möglichkeiten, wie man die Existenz von so einer Brücke einfach verschleiern könnte. Zum Beispiel, wenn der Bot einfach irgendeinen normalen Namen bekommt und dann im Channel ist und man denkt, oh, da ist irgendjemand im Channel drin, dann weiß man in diesem Moment gar nicht, dass die Daten weitergegeben werden, woanders hin. Das heißt, der Administrator muss irgendwie über die Existenz von dieser Brücke informieren, einfach aus Transparenzgründen. Außerdem muss die Entscheidung gefällt werden, an wen denn eigentlich die Daten weitergegeben werden. Sprich, mit welchen Plattformen möchte ich meine Brücke verbinden, mit welchen Plattformen möchte ich meine Brücke eher nicht verbinden. In welchen Situationen stelle ich das vielleicht mal um, verbinde mich mit der einen, verbinde mich mit der einen jetzt nicht mehr. Das muss auch alles bei uns der Administrator machen, beziehungsweise jemand, der die nötige Berechtigung hat, eben diese Entscheidung zu treffen, könnte auch irgendwie ein Moderator von dieser Brücke sein. Was auch noch ein Problem ist, ist, dass wir keine Information haben, welche Entscheidungen in diesem Punkt andere getroffen haben. Also wohin sich andere verbunden haben, wohin sich andere nicht verbunden haben. Das liegt einfach daran, dass wir dafür leider die Infrastruktur noch nicht haben. Sprich, die Administratoren von verschiedenen Plattformen, das sind ja meistens unterschiedliche Leute, müssen miteinander kommunizieren. Genau, und als letzten Punkt wollen wir uns noch mal kurz angucken, was halten denn eigentlich die Plattformen von unserer Idee? Und da haben wir uns einfach mal die Terms of Services angeschaut. Jetzt hier mal am Beispiel von Discord. Was hält denn Discord von unserer Idee? Gleich vorweg, die ganzen Policies, die Discord hat, sind so ein bisschen ja schwammig formuliert, vielleicht einfach nur sehr, sehr rechtlich formuliert. Wir sind jetzt beides keine Juristen oder also wir kennen uns nicht aus in diesem Bereich. Deswegen wir müssen das so lesen, wie es da steht und schauen, was wir daraus ableiten. Discord hat da so ein paar Punkte, die interessant sind für uns. Zum einen mal geht es um verbotene Aktivitäten. Do not misuse or abuse the APIs or API data. Sprich, Discord schaut sehr darauf, dass man ihre APIs jetzt nicht für irgendwelches Zeug benutzt, was sie eben nicht wollen. Auch das ist wieder, also was ist jetzt genau ein Misuse? Ist das einfache Zuhören und Empfangen von Audiodaten jetzt ein Misuse oder nicht? Das ist halt die Frage. Des Weiteren gibt es noch etwas zu Scraping. Verboten ist Scraping our services without our written consent und auch die Benutzung von unautorisierter Software, um den Service zu modifizieren. Auch hier ist wieder die Frage, was hat das für Auswirkungen auf uns? Ist das Zuhören jetzt Scraping oder nicht? Written Consent haben wir halt nicht, weil wir Self-Hosted-Lösungen anbieten. Was genau ist unautorisierte Software, die den Service modifiziert? Also im Endeffekt, wir leiten ja Audiodaten einfach woanders hin weiter. Das heißt, wir modifizieren Discord per se nicht, aber wir modifizieren die Art, wie man miteinander spricht. Auch hier ist wieder die Frage, trifft das auf uns zu oder nicht? Genau, dann gibt es noch einen Punkt zur unerlaubten Nutzung von API-Daten. Du darfst API-Daten nur für den Stated Purpose deiner Applikation verwenden. Sprich, du darfst mit den Daten nur das machen, was du auch sagst, was du damit machst. Das ist per se ja richtig, das so zu machen. Wir haben allerdings das Problem, dass das komplett abhängig vom Administrator der jeweiligen Plattform ist, beziehungsweise hier in dem Fall von der Discord-Plattform, weil der Administrator natürlich sagen muss, was er jetzt genau macht. Da kommen wir wieder zu einem Punkt vom Datenschutz zurück, die Existenz von der Brücke offenlegen. Das muss der Administrator eben machen. Und zuletzt haben wir noch einen Punkt über Drittanbieter-Services. Wir sind ja so gesehen ein Drittanbieter-Service, beziehungsweise wenn man sich selbst dann diese Lösung hosten möchte und sie einbindet in Discord, dann ist man selbst eben dieser Drittanbieter. Drittanbieter müssen alle Policies befolgen, die auf sie zutreffen. Das ist auch hier sehr schwammig formuliert. Discord versucht auch so ein bisschen die Verantwortung wegzuschieben von sich selbst, weil sie sich natürlich nicht um alle möglichen Drittanbieter-Plattformen kümmern möchten. Hier haben wir eben wieder diesen Vorteil vom Self-Hosted, dass jeder sich eben selber diesen Bot aufsetzt und hostet. Das heißt, viele Mechanismen sind für uns gar nicht relevant, zum Beispiel die App-Reviews von Discord. Wenn Discord-Bots so eine gewisse Größe erreichen, möchte ich Discord einmal anschauen, was macht dieser Bot, wie werden die Daten verwendet. Das wird allerdings halt eben nur ab einer gewissen Größe gemacht oder ab einer gewissen Anzahl an Berechtigungen, die man möchte eben von Discord für seine Applikation. Wenn man jetzt einfach nur einen Bot macht und ihn auf einen Server einlädt, dann findet dieses App-Review eigentlich nicht statt. Um es kurz zu fassen, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es irgendwie in Ordnung. Was hier interessant ist, ist, wir haben ein Projekt gefunden, das heißt Craig, das ist ein Discord-Bot, der kann Audio aufnehmen und speichern, den lädt man quasi zu sich auf den Server ein, schiebt ihn einmal in seinen Channel rein, der Bot nimmt Audio auf, wenn der Bot wieder rausgeht, hört er auf, aufzunehmen und das Audio kann man sich dann runterladen. Das liegt allerdings auf den eigenen Servern von diesem Discord-Bot. Sprich, das wird irgendwo extern gespeichert, da wo Discord eben keinen Zugriff drauf hat. Dieser Bot ist aktiv seit 2017, also schon ein paar Jahre im Einsatz. Das macht natürlich für unser Projekt auch so ein bisschen Mut, dass das, was wir machen, in Ordnung ist. Genau, wie geht's jetzt weiter? Gleich vorweg, unser Projekt könnt ihr hier finden. Wir haben ein Codeberg-Repository, da könnt ihr vorbeischauen, wenn euch das Projekt näher interessiert. Wir sind allerdings noch aktiv am Entwickeln von dem Ganzen. Wir wollten eigentlich so eine kleine Demo jetzt auch machen, das Ganze mal vorstellen, aber wir sind leider nicht ganz fertig geworden. Der Fokus bei uns liegt aktuell darauf, dass wir erstmal die Kommunikation zwischen Discord und Matrix hinkriegen, weil das so unser primärer Use Case ist für dieses Projekt. Und dass wir den Connector, also eben dieses Zwischending, was das Audio weiterleitet und die Kommunikation zwischen den Plattformen ermöglicht, auch fertigstellen, sprich die Schnittstellen, die Weitergabe von Audio, das Message Passing mit den Events etc., dass wir das fertig kriegen. Genau, das war es soweit von unserer Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne oder auch sonst nehmen wir gern Wünsche, Anregungen und sowas entgegen. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen informativen Talk. Gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum direkt zu dem Thema? Es scheint noch zu früh morgens zu sein für geistige Aktivität. Wait, you will get the microphone.
Sorry, I'm going to ask this in English. When the BridgeBot is working with Matrix, is that using these one-on-one calls that are in the spec or Matrix RTC?
Matrix RTC. So, yeah, in the end, we have our own Matrix home server with a Matrix account, which is called Agent Smith, because he's following us from Discord and, yeah, Matrix stuff. It's only working for Matrix RTC calls currently that are set up via LiveKit. So we are using the LiveKit SDK under the hood for that as well.
All right. Cool.
Gibt es weitere Fragen? Any further questions? Ja, wenn ihr dann später vielleicht nochmal Fragen habt, kommt gerne auf Leon und Jan zurück. Vielen, vielen Dank für den Talk. Bitte noch einmal eine Runde Applaus.
Applaus